Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute sind wir mal wieder komplett weiblich, nachdem wir uns die letzten Male ja doch auch unseren männlichen Kollegen gewidmet haben. Dazu gleich mehr. Wir sind am FC Bayern Campus, der heute ganz schön ausgelastet ist, weil hier ein Youth League Spiel stattfindet. Deswegen mussten wir ein bisschen ausweichen. Wir sind gerade in einem netten kleinen Büro vom Teammanagement und Kit-Management der FC Bayern Frauen. Und wir haben heute einen tollen Gast, über den wir uns sehr freuen. Anna, möchtest du sagen, wer uns gegenüber sitzt?
Ja, natürlich. Genau, hier mussten noch säckeweise Bälle und Trikots zum Unterschreiben rausgeräumt werden. Aber wir haben hier auf jeden Fall genug Platz. Und wir freuen uns sehr, dass heute eine Spielerin bei uns zu Gast ist, die wir immer super finden auf dem Platz. Wir feuern sie immer an aus der Ferne und wollten sie schon lange mal treffen. Und sie hat natürlich auch sehr viel zu erzählen. Dabei ist sie eigentlich noch so jung. Aber darüber sprechen wir natürlich gleich. Heute bei uns zu Gast ist die zauberhafte Julia Gwynn. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist. Und bei uns ist es ja jetzt gute alte Tradition, dass wir gleich mal mit dem Steckbrief einsteigen. Und du, Turit, hast auf deinem Instagram-Account aufgerufen, dass die Fans Fragen einschicken sollen. Und was sollen wir sagen? Es ist super, super viel reingekommen. Wir können natürlich nicht alle heute hier erwähnen, aber wir haben uns gedacht, da wirklich so viele schöne Zuschriften dabei waren, machen wir heute Steckbrief-Fan-Edition, richtig?
Genau, erstmal vielen Dank für eure ganzen Fragen. Es war echt auch schön, da rauszufiltern, welche spannend sind. Es waren sehr viele gute dabei und deswegen machen wir die Steckbrief-Fan-Edition heute mit dir, Julie. Bist du bereit?
Absolut, sehr, sehr gerne.
Gut, dann legen wir los. Sprichst du noch ab und an Schwäbisch?
Oh ja, auf jeden Fall. Zu Hause immer. Kann es auch gar nicht vermeiden, weil meine ganze Familie eben sehr Schwäbisch spricht, meine Eltern. Und sobald ich zu Hause aufs Land fahre, rutscht man total in den Dialekt rein. Ich glaube, in München hier habe ich es schon abgestellt, größtenteils, weil ich auch oft damit aufgezogen werde, wenn ich irgendwie ein paar schwäbische Wörter einbringe, die eben der Rest von Deutschland gar nicht kennt. Aber es ist dann auch mal wieder schön, zu Hause zu sein und im Dialekt zu sprechen. Aber wie gesagt, in München selber habe ich es abgestellt, weil es dann doch nicht so gut ankommt.
Ist ja manchmal auch echt ein bisschen schwer zu verstehen, finde ich, ne? Wenn dann so losgeschwäbelt wird.
Ja, also ich bin da raus. Ich verstehe dann kein Wort.
Ist ja jetzt auch nicht der allerschönste Dialekt, muss man leider auch sagen.
Okay, neben wem sitzt du in der Kabine?
Ich sitze neben Caro Simon und Ines Bellumu. Neben Caro schon sehr, sehr lange. Wir sind ja zusammen nach München gekommen. Das harmoniert auch sehr, sehr gut. Und Ines kam jetzt eben im Sommer dazu. Total angenehm neben ihr. Da haben wir immer eine gute Zeit in der Kabine.
Viele unserer Fans oder deiner Fans wissen ja, dass Clara Bühl, die auch sehr gut mit dir befreundet ist, auch häkelt. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch macht, aber eine Frage war, hat Clara dir auch schon mal was gehäkelt?
Süß. Ja, sie macht das tatsächlich noch und sie hat mir ein Tigermädchen gehäkelt, damals, als ich verletzt war, mit der Botschaft, dass sie eben sagt, dass ich niemals aufgeben soll. Und es war damals, hat es mir echt viel bedeutet oder bedeutet es mir immer noch, aber war dann doch eine schwere Phase in der Reha damals und da war es echt schön, sowas zu bekommen. Und muss ja echt sagen, die macht sie ja wirklich perfekt. Also das ist wie aus dem Buch, so kommen sie dann auch raus. Von daher Props an Clara, weiter so.
Sehr cool. Und deine Spezialität sind ja die Elfmeter und deshalb hat ein Fan natürlich auch gefragt, wie kann man bei einem Elfmeter eigentlich so gut die Nerven behalten wie du?
Tatsächlich mache ich mir einfach nicht so viel Gedanken. Also da gibt es auch gar kein Geheimnis. Ich bin schon so, dass ich mir eigentlich immer eine Ecke überlege, also nicht mich auf den Torwart konzentriere und versuche ihn auszuschauen, sondern bei dem bleibe, was ich mir vornehme. Und damit fahre ich ganz gut und es hat bis jetzt Gott sei Dank immer gut geklappt und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so weitergeht.
Ja, sich was vornehmen und das durchziehen, klingt erstmal
grundsätzlich nach einem guten Plan. Ne? Ja.
Ich glaube, wenn man es dann mit Überzeugung macht und dann verschießt, dann kann man da besser mit leben, als wenn man eben so unsicher hingeht und sich dann eben auf den Torwart irgendwie einschießt. Deswegen ja, glaube ich, dass es damit ganz gut ist, zumindest passt für mich ganz gut und so werde ich es auch in Zukunft machen.
Nächste Frage. Wie sehr freust du dich eigentlich auf Lena Oberdorf im Sommer?
Ja, sehr. Also mal abhängig davon, dass sie eine Riesenfußballerin ist, immer noch extrem viel Potenzial hat, glaube ich, auch wenn sie schon sehr, sehr weit ist für ihr Alter. Freue ich mich auch neben dem Platz total auf sie, weil ich auch echt bei der Nationalmannschaft sehr gerne Zeit mit ihr verbringe. Sie echt einen coolen Humor hat und glaube ich hier nach München ganz gut passt.
Was war der beste Tipp oder Rat, den du je von einem Trainer oder einer Trainerin erhalten hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Also das, was mir immer hängen geblieben ist, und das hat schon wirklich in der F-Jugend damals angefangen, als ich begonnen habe mit dem Fußball, war einfach, dass der Spaß nie zu kurz kommen soll. Es klingt so banal, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass man Freude daran hat, tagtäglich auch Fußball zu spielen. Und das habe ich nochmal anders wertschätzen gelernt, als ich eben verletzt war, als man dann wirklich insgesamt fast 2 Jahre eben nicht das machen konnte und nicht mit dem Team zusammen auf dem Feld stehen konnte, war es dann schon sehr, sehr ätzend. Und wenn man dann wieder zurück durfte, war es umso schöner. Und das genießt man dann, glaube ich, nochmal umso mehr, wenn man es eben mal nicht hatte.
Bestimmt gleich auch noch ein wichtiges Thema. Nächste Frage, warum bist du von Dutt auf Zopf umgestiegen?
Also ich bin sehr, sehr perfektionistisch und das war ich auch bei dem Dutt. Und der Dutt hat mich damals teilweise wirklich eine Stunde gekostet, bis der perfekt gesessen hat. Ja, wirklich. Also nicht übertrieben. Teilweise auch mit 5, 6 Haargummis, dass das perfekt gepasst hat und hat auch einige Kopfschmerzen bereitet. Und dann dachte ich mir, das kann ich mir vorm Spiel nicht mehr antun, dass ich da so einen Stress habe. Habe es dann eben im Training erstmal mit dem Zopf probiert und das ging ganz gut. Habe ich damals ja bei der WM bin ich, glaube ich, umgestiegen 2019 und das hat mir auch direkt Glück gebracht.
Stimmt,
und
ich erinnere mich. Ja,
dann dachte ich, ich behalte das einfach bei. Ja, läuft ganz gut damit.
Ist ja auch ein bisschen in dein Markenzeichen geworden, muss man ja sagen.
Und ich brauche tatsächlich auch nur 5 Minuten dafür, also das ist relativ entspannt für mich.
Weil witzigerweise muss man sagen, es kamen eigentlich sehr viele Fragen zu deinen Haaren.
Sehr viele Fragen zu deiner Haarroutine, ja, wirklich.
Ja, sind ja auch wunderschöne Haare. Also klar, da wollten die Leute natürlich wissen, wie du das so stylst und wie du das so frisierst. Du hattest ja schon 2 Kreuzbandrisse in deiner noch jungen Karriere. Du bist jetzt 24. Deshalb kam natürlich auch die Frage, spielt man nach einem Kreuzbandriss erstmal vorsichtiger?
Überhaupt nicht. Also tatsächlich bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die Angst oder das Vertrauen sehr, sehr schnell zurückgewonnen habe und eben diese Angst nicht da ist, dass ich mich wieder verletzen kann. Und ich glaube, das ist schon mal so ein Riesenschlüssel dafür, dass es dann wieder auf dem Platz laufen kann. Und ich bin einfach immer so reingegangen, dass ich dachte, wenn ich aktiver in die Zweikämpfe gehe und eher ein bisschen mehr reingehe, schütze ich mich selbst damit umso mehr. Und damit läuft es ganz gut. Ich glaube, ich konnte die Angst relativ schnell ablegen und dann auch wieder in mein Spiel finden. Braucht natürlich nach so einem Kreuzbandriss auch immer ein bisschen Zeit, dass man wieder diese Sicherheit selbst bekommt, dann auch dem Team wieder ein bisschen mehr mitgeben kann. Und ich glaube, da habe ich meinen Platz wieder gefunden. Bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch gar keine Probleme mit meinen Knien habe. Also toi, toi, toi. So kann es weitergehen.
Vorletzte Frage. Könntest du dir vorstellen, mal im Ausland zu spielen?
Ich würde es nicht ausschließen. Also ich fühle mich tatsächlich momentan unglaublich wohl in München. Habe auch gesagt, ich möchte nach den 2 Verletzungen, wo ich wirklich viel eben nicht spielen konnte und nur von draußen begleiten konnte, einfach wieder hier zur Spielzeit kommen und es einfach genießen, hier Fußball zu spielen. Wir haben eine unglaublich coole Mannschaft. Wir durchlaufen gerade eine Riesenentwicklung auch. Deswegen momentan sehe ich keinen Grund. Ich würde es aber für die Zukunft trotzdem nicht komplett ausschließen, weil sich doch auch im Ausland sehr, sehr viel tut einfach. Es wird viel investiert, aber ich lasse das alles auf mich zukommen und sehen, was mich dann hinführt in der Zukunft.
Kann ja auch mal interessant sein, neue Eindrücke zu gewinnen, aber muss ja auch gar nicht zeitnah sein. Letzte Frage von den Fans eingeschickt. Was macht dich momentan glücklich?
Tatsächlich gesund zu sein einfach. Tut unglaublich gut, wieder tagtäglich mit den Mädels auf dem Platz zu stehen, auch wenn es jetzt seit meinem Comeback schon wieder ein halbes Jahr vergangen ist, ist es trotzdem so viel wert, einfach nicht alleine trainieren zu müssen, sondern eben gemeinsam mit dem Team. Und das genieße ich Tag für Tag. Und so viele Spiele bestreiten zu dürfen, mit der Nationalmannschaft wieder unterwegs zu sein, das sind alles Dinge, die man eben sehr vermisst hat und die ich einfach momentan total genieße. Und wir haben natürlich auch noch Dinge, für die wir spielen können diese Saison. Es sind noch Titel offen und da wollen wir natürlich alles geben. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass wir da noch im Rennen sind.
Dann würde ich sagen, beschließen wir den Steckbrief. Und ich glaube, wir wissen noch was anderes, was dich auch gerade glücklich macht, oder Turit?
Ja, wir hatten natürlich gedacht, vielleicht macht dich auch gerade glücklich, dass ihr die Olympia-Qualifikation gerade...
Natürlich.
Paris, Paris, wir fahren nach Paris. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Vielen
sehr
Dank.
Gut gemacht.
Ja, wirklich sehr gut. Und das bringt uns ja vielleicht auch schon zu unserem ersten Thema. Das ist ja gerade jetzt noch relativ frisch, die Olympia-Quali. Und wir haben ja alle extrem mitgefiebert und haben euch auch angesehen, wie erleichtert ihr wart, als es dann geschafft war. So im letzten möglichen Spiel das dann noch klarzumachen. Wie hat sich das für euch angefühlt? Kannst ja mal ein bisschen beschreiben, wie es nach Abpfiff war für euch.
Ja, es war ein Riesentraum, der in Erfüllung gegangen ist in dem Moment, als eben abgepfiffen wurde. Wir hatten ja den ersten Matchball leider vergeben, wo wir uns auch schon viel vorgenommen hatten gegen Frankreich, wo wir auch wussten, dass natürlich ein super schwieriges Spiel ist. Leider dann super knapp mit 2-1. War dann sehr ärgerlich, aber wir wussten eben, dass wir noch eine zweite Chance bekommen. Und ich hatte vor dem Spiel, ich war ein bisschen aufgeregt, aber ich habe mich einfach super auf das Spiel gefreut, weil ich an dem Tag so ein gutes Gefühl hatte. Und ich dachte, keine Mannschaft dieser Welt kann uns diesen Weg jetzt zu Olympia noch nehmen, weil man einfach gespürt hat in den Trainingseinheiten, auch zwischen dem Frankreich und Holland spielt, war einfach ja eine super Stimmung. Es war sehr viel Energie auf dem Platz. Jede Einzelne hat einfach für diesen Traum gelebt. Wir haben mit Horst auch wirklich jemanden, der das total vorlebt, der wirklich immer und immer wieder erzählt hat, wie schön es ist, bei Olympia zu sein, dass es einfach ein sehr, sehr spezielles Turnier ist oder auch Event ist. Das ist ja nicht nur für den Fußball, sondern halt für alle möglichen Sportarten. Und deswegen wusste ich einfach beim Einlaufen, wusste ich, okay, heute gehen wir als Sieger vom Platz. Und ich glaube, wir haben das wirklich über 90 Minuten sehr, sehr eindrucksvoll gespielt auch, waren von der ersten Minute da in den Zweikämpfen, waren sehr präsent, haben super viel über das Kollektiv gemacht. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie damals bei der EM22, dass man wirklich wieder dieses Gefühl hat, dass wir das gemeinsam, dass uns nichts passieren kann, sondern dass wir wirklich erfolgreich sein können mit der Mannschaft und ja, mit den beiden Toren, was dann einfach pure Gänsehaut und mit dem Abpfiff dann einfach pure Erleichterung. Und ja, es ist wirklich ein Riesentraum, der in Erfüllung geht.
Ja, ich glaube, das wird richtig cool. Olympia für jeden Sportler und für jede Sportlerin sicherlich ein ganz großes Highlight, weil du hast es ja schon gesagt, es sind so viele andere Dinge ja auch, die da noch so mit reinkommen. Im olympischen Dorf wohnen, andere Sportler zu treffen, vielleicht auch mal andere Wettkämpfe zu besuchen, je nachdem, wie viel Zeit man natürlich hat.
Wobei ich glaube, es ist ja so, dass man als Fußballerin und Fußballer das Problem hat, dass man gar nicht die ganze Zeit im olympischen Dorf ist, richtig? Nur zum Finale, oder?
Genau, wenn ich richtig informiert bin, sind wir erstmal in Frankreich noch verteilt. Also ich glaube, wir könnten verschiedenen Spielorten spielen und eben nicht in Paris direkt. Ich glaube, da ist nur das Finale oder vielleicht auch das Halbfinale und Finale. Aber
das heißt, man muss schon weit kommen.
Wir müssen dafür arbeiten.
Ein besserer Anreiz. Ja. Weil das ist ja tatsächlich immer das, wovon die Sportler und Sportlerinnen danach dann immer so schwärmen. Ja. Ne? Von diesem Geist im olympischen Dorf und dass man sich da irgendwie mit Sportlern aus allen Nationen trifft. Also das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Gut, dann müsst ihr jetzt halt bis nach Paris kommen, ne? Und ich fand auch immer schön, jetzt eigentlich auch zu beobachten, wie Horst Rubisch einfach auch so hinter euch sozusagen stand. Der hat immer wieder gesagt, also ich mache mir überhaupt keine Gedanken, wir haben die Qualität, die Mädels sind super, wir schaffen das auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass er auch schon auch so eine Art Menschenfänger ist? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist er mit euch so intern im Umgang mit der Mannschaft?
Ja, ist er definitiv. Also ich habe selten einen Trainer erlebt, der so authentisch auch diese Werte vermittelt. Und man kauft ihm einfach alles zu 100% ab. Man hat das Gefühl, alles, was er sagt, da steht er zu 100% dahinter. Ich glaube, der meiste Spruch oder der meistgesagte Spruch von ihm ist, mit der Qualität wäre es dumm, Spiele zu verlieren. Und das haben wir wirklich schon 100-mal gehört. Aber jedes Mal, wenn er das eben ausspricht, hat man das Gefühl, er glaubt wirklich an uns und er glaubt an unser Potenzial. Und auch im Training, es ist so viel Spielfreude da, es ist so viel Spaß auf dem Platz und das tut uns einfach extrem gut. Wir verkopfen uns gar nicht so sehr mit taktischen Inputs, natürlich ein bisschen was muss natürlich dabei sein, aber es ist super viel, wird einfach gespielt, er lässt uns spielen, er vertraut uns, macht unsere Stärken nochmal besser, versucht an den Schwächen zu arbeiten, aber ja, alles was abseits des Platzes passiert, funktioniert einfach bestens. Und das hat man halt auch das Gefühl, dass das so ein Schlüssel ist, dass es dann auf dem Platz auch wieder funktioniert.
Ich hatte nach der erfolgreichen Quali von euch dann auch so ein Bild gesehen zwischen dir und Horst Rubesch, wo er dich so in den Arm genommen hat, so geherzt hat und man wirklich gemerkt hat, dass es irgendwie so, ihr seid so ein Team mit ihm und das stimmt einfach, die Verbindung zwischen Mannschaft und ihm. Habt ihr vielleicht auch nochmal eine spezielle Verbindung oder was hat er vielleicht dir auch in dem Moment gesagt, als er dich da so gedrückt hat?
Ja, absolut. Also Horst ist jemand, der eben mich damals, als er das erste Mal eben bei uns war, habe ich mein Startelfdebüt unter ihm auch gemacht und er hat...
Stimmt, ich war sogar dabei.
Das weißt du noch,
ja,
ne?
Ja, ich weiß es noch.
Zeitzeuge.
Ja.
Und hat da einfach schon immer mir das Gefühl gegeben, dass er total in mich vertraut. Und auch während der Verletzungszeit war er immer für mich da, er hat mich oft angerufen, auch wenn er es gar nicht musste, er war in dem Moment gar nicht mein Trainer. Aber man hatte einfach das Gefühl, man liegt ihm am Herzen und man ist ihm wichtig. Und das ist halt genauso auch gewesen, als er jetzt wieder unser Trainer wurde, dass man das Gefühl hatte, okay, er möchte, dass wir diesen Traum uns erfüllen und wir haben auch in der Mannschaft gespürt, wir wollen es uns erfüllen, aber wir wollen es ein Stück weit auch unserem Trainerteam erfüllen, mit Horst und Nöre, auch mit Britta, weil sie eben, wie gesagt, diesen Traum so lange schon vorleben, dass man das Gefühl hat, wir möchten es auch für euch schaffen.
Ja, bei ihm hat man echt so das Gefühl, er würde für euch durchs Feuer gehen, um das mal so ganz pathetisch zu sagen. Ja. Ne? Interessant wäre vielleicht auch noch die Frage, also du hast ja schon gesagt, so den ersten Matchball habt ihr nicht verwandelt und es gab natürlich zuletzt auch, klar, nach der WM in Australien und Neuseeland auch viele Negativschlagzeilen irgendwie über die Mannschaft, dass die deutsche Mannschaft so ein bisschen abgehängt wurde von der Konkurrenz, dass wir vielleicht nicht mehr ganz oben dabei sind. Aber jetzt habt ihr es ja natürlich trotzdem geschafft, euch auch für Olympia zu qualifizieren. Wo würdest du denn sagen, vielleicht auch mit Hinblick dann auf das Turnier, wo steht die deutsche Mannschaft gerade? Also zu was könnt ihr imstande sein?
Ja, es ist natürlich bei uns so ein bisschen eine Wundertüte, muss man tatsächlich sagen. Wir haben mit der EM 22 ja was ganz Großes erreicht. Wir sind zwar leider nicht Europameister geworden, aber haben da wirklich ein super Turnier gespielt, haben dann leider mit der WM uns das, ich sag nicht kaputt gemacht, aber so ein bisschen wieder Steine uns selbst in den Weg gelegt. Und deswegen sind wir, glaube ich, gerade einfach in der Findungsphase. Wir wissen, dass wir eine Riesenqualität haben in unserer Mannschaft, dass super viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach mit dieser Mannschaft wieder so eine Identität auch zu entwickeln, dass man spürt, das ist die DNA von den deutschen Frauen und dass man das auf den Platz bringt. Und ich glaube, da hat Horst einfach schon einen großen Teil dazu beigetragen, zum einen uns diese Freude wieder auf den Platz zurückzubringen. Es wird auch super spannend werden, wie das dann eben mit dem neuen Bundestrainer auch wird nach Olympia. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben sowohl jetzt für das Turnier, aber auch danach super Talente, die auch nachkommen, wo man wirklich sagen kann, von der Qualität her müssen wir auf jeden Fall um Titel mitspielen. Es gilt nur, das auf den Platz zu bringen. Und da gehört natürlich immer mehr dazu, als jetzt einfach nur zu sagen, habt Spielfreude, sondern da spielen ja immer viele Dinge mit rein.
Du hast ja die Weltmeisterschaft noch verpasst aufgrund deiner Verletzung. Es war relativ knapp, aber es hat nicht mehr gereicht am Ende fürs Turnier. Es war ja bestimmt auch irgendwie schmerzhaft, jetzt ein bisschen hart formuliert, aber hat es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht, weil es einfach auch nicht so erfolgreich lief, weil wenn man jetzt vielleicht Weltmeister geworden wäre, wäre das vielleicht noch schwieriger gewesen, das dann zu verkraften.
Würde ich jetzt nicht sagen tatsächlich. Es war für mich super, super schwierig, weil es eben auch so eine enge Entscheidung war. Es war ja natürlich mit meinem Kreuzbandriss wusste ich, egal wie gut die Reha läuft, es wird so oder so sehr, sehr eng werden. Und selbst wenn ich rechtzeitig fit werde, hat man natürlich auch keine Spielpraxis. Also es war die ganze Zeit während des Reha-Prozesses auch im Kopf, aber irgendwo erhofft sich ja das Sportlerherz trotzdem, dass man Teil davon sein kann. Vor allem, wenn man eben diese EM damals hatte, wo man gespürt hat, man hat eine Riesenwelle ausgelöst, auch in Deutschland, aber auch europaweit. Da möchte man natürlich weiterhin Teil davon sein. Und dann hat es eben am Ende, man muss schon sagen, hat die Vernunft dann auch überwogen. Und es war natürlich auch die sinnvollste Entscheidung. Trotzdem habe ich natürlich daheim gesessen und ich habe ja damals diese Expertenrolle dann auch übernommen, war irgendwo dann in einer anderen Form auch Teil des Turniers, aber ist natürlich für eine Sportlerin nicht ganz so einfach. Und ganz egal, wie der Ausgang dann auch war, man leidet mit, absolut. Man möchte dem Team irgendwie helfen. Dann war es natürlich so, dass man am Ende, anderen Ende der Welt saß und gefühlt nicht wirklich was dazu beitragen konnte. Aber ich habe absolut mitgelitten und hätte den Mädels natürlich den Erfolg gewünscht, keine Frage.
Du hast ja schon den neuen Trainer angedeutet, Christian Wück. Er weiß ja, wie das geht mit dem Titelgewinn. Er wird dann nach Olympia eure Mannschaft trainieren. Und Ture, du hast vorhin gesagt, als wir uns noch so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet haben, er ist offensichtlich auch großer Schlagerfan.
Also was die, das habe ich mir sagen lassen.
Ja, Gemeinsamkeit.
Was die Playlist angeht, sollte das dann ja schon mal passen. Gab schon irgendwie mal Kontakt? Hat er schon mal eine Rundmail geschickt und Hallo gesagt? Oder hat er sich da bis jetzt ganz rausgehalten? Und
also gab es tatsächlich noch nicht in der Form. Also uns wurde eben mitgeteilt, dass er Trainer wird. Aber einen direkten Kontakt gab es jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, er hat ja mit der U17 sehr viel Erfolg gehabt. Und da kann er gerne bei uns so weitermachen. Ich glaube, wir freuen uns jetzt alle erstmal auf Olympia und dann auch auf die Aufgaben mit ihm dann.
Ist das denn, wenn ich vielleicht noch mal kurz einhaken darf, an euch beide ja auch, er hat ja noch keine Erfahrung im Frauenfußball, ist das eigentlich egal, weil Fußball ist Fußball, oder gibt es auch Dinge, wo ihr sagen würdet, da muss er vielleicht umdenken, sich anders drauf einstellen, wie auch immer, oder spielt es einfach gar keine Rolle?
Also mein erstes Gefühl war eigentlich, dass es erstmal keine Rolle spielt, weil Fußball Fußball ist, und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass jemand, der vielleicht noch so völlig unbelastet an so eine Sache rangeht und ohne irgendwelche Vorurteile oder so, vielleicht sogar nochmal einen ganz guten Impuls geben kann. Deswegen hatte ich eigentlich das Gefühl, vielleicht kann das eine ganz gute Entscheidung gewesen sein. Wie siehst du das, oder wie habt ihr das auch aufgenommen in der Mannschaft?
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht mal nicht schlecht, wenn man so ganz unbefangen da reingeht und eben keine Erfahrung gemacht hat. Und was ich auch immer cool finde bei Trainern, wenn sie eben, er ist ja selber Ex-Profi und hat dann sozusagen die Spielersicht gehabt und hat jetzt auch über lange Zeit schon die Trainersicht gehabt, wenn man da eben dann so ein Repertoire auch mitbringt, finde ich immer ganz cool, weil ich glaube, als Spieler ist es schon immer wichtig, dass man so ein bisschen auch die Sicht der Spielerinnen einnehmen kann. Und wenn ein Trainer eben diese Sicht schon mal hatte, macht es dann auch schon vieles leichter, würde ich sagen.
Das ist irgendwie auch so ein bisschen glaubwürdiger, was der oder die von dann erzählt, wenn du weißt, sie oder er hat selber auch schon mal auf so einem Niveau gespielt und weiß einfach, worum es geht und wovon er redet oder sie redet. Also ja.
Absolut, ja.
Scheint ja auch jemand zu sein, der auch gut mit Spielern oder Spielerinnen dann umgehen kann. Ich meine, so eine Jugendmannschaft zum Titel zu führen, ist sicherlich auch nicht ganz einfach, weil ich glaube, so U17, da spielen natürlich auch viele Jungs, die in so einem vielleicht gar nicht so einfachen Alter sind.
Könnte ich mir
so vorstellen. Also er hatte ja auch immer so Hashtags für die einzelnen Spieler. Also er hat sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wer hat welchen Charakter? Wer braucht was von mir? Und das spricht ja irgendwie schon dafür, dass er einfach, glaube ich, in Sachen Menschenführung, wie man immer so schön sagt, vielleicht auch ganz gut, ja, damit umgehen kann.
Ja, also tatsächlich hat mein Freund unter ihm gespielt. Also der hat damals in der U17 bei ihm 2 Jahre gespielt und hat auch EM und WM mit ihm eben bestritten. Und er hat auch nur Positives erzählt, dass halt wirklich der Vibe während den Turnieren super war. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du dich nicht nur auf dieses Fußballerische eben so versteifst, sondern einfach auch, dass man das Gefühl hat, dass er auf die Menschen eingeht. Und da habe ich auch nur Gutes gehört. Von daher, ich lasse mich überraschen, aber bin sehr positiv angetan.
Ja, cool. Und man muss ja auch sagen, ihr seid ja auch eine Truppe mit sehr vielen guten, hochveranlagten jungen Spielerinnen, die dann vielleicht auch eigentlich nur so diese Bahn brauchen, in die sie geführt werden müssen, und die Leitplanken und dann einfach irgendwie Fußball spielen. Und du bist ja jetzt auch mittlerweile, trotz deines ja immer noch sehr jungen Alters, schon auch eine feste Größe in dieser Mannschaft. Man sieht es ja auch einfach daran, wir haben es im Steckbrief gerade schon angesprochen, du schießt im Moment immer die 11 Meter. Das heißt ja auch, dass man schon Verantwortung übernimmt und ja, auch vorangeht. Wie kam es denn dazu? Hast du dir das selber genommen? Bist du bestimmt worden? Oder ja, wie ist das dazu gekommen, dass du die Elfmeterschützin bist?
Das ist eine super Frage. Das war kurz nach meinem Comeback in der Nationalmannschaft. Da haben wir gegen Island, glaube ich, gespielt. Und dann gab es eben einen Elfmeter. Und ich habe gesehen, dass keiner so wirklich aktiv hingeht. Ich wusste auch, ehrlich gesagt, nicht, ob wir überhaupt eine feste Reihenfolge haben. Hab damals aber schon bei Bayern oft die Elfmeter geschossen und da war ich auch immer gut erfolgreich. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn keiner möchte, dann gehe ich einfach mal hin. Es wird sich schon jemand beschweren, wenn es eben nicht so sein soll. Und habe dann auch verwandelt, und von da an war es irgendwie plötzlich so, dass ich eben zum Punkt gehen sollte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich einfach in dem Moment gut fühlt, dass man gut im Spiel ist. Ich glaube, wenn man vielleicht davor 1, 2, 3 Aktionen hatten, die nicht gut laufen, man sollte einfach halt ein gutes Gefühl haben, wenn man zum Punkt geht, und dann auch mit Überzeugung eben antreten. Aber ja, selbst der Alex Popper hat zu mir gesagt, den nächsten nimmst auf jeden Fall du wieder. Also da habe ich auch den Segen bekommen, sage ich mal.
Von ganz oben.
Dann ist das, glaube ich, auch okay.
Von der Fußballgöttin höchstpersönlich. Ist das dann auch so eine Situation, die dir auch so ein bisschen Spaß macht? Also ich meine, es ist ja schon dann, dass der Puls nochmal irgendwie in die Höhe geht. Man weiß jetzt, es ist irgendwie 1-1, es geht so um alles oder nichts. Du hast ja schon gesagt, das ist natürlich wichtig, dass man hingeht und dem Gegenüber auch vermittelt. Also ich weiß genau, was ich jetzt hier tue und ich weiß auch, wo ich hinschießen werde, egal was du machst. Also magst du das auch so ein bisschen? Ich weiß, so ein kleiner Nervenkitzel ist es ja vielleicht auch, könnte man ja sagen.
Ja, ich mag das absolut. Ich glaube, als Rechtsverteidigerin ist auch oft so, dass man eben nicht in so viele Chancen im Spiel kommt, wo man eben aufs Tor schießen kann. Von daher sehe ich das immer als Möglichkeit, einfach mich in die Torschützenliste auch einzutragen und denke gar nicht so viel drüber nach, was schiefgehen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Und da gibt es ja dann auch viele Torhüterinnen, die eben versuchen, irgendwie nochmal so Psychotricks anzuwenden. Zum Beispiel gegen Frankreich jetzt beim letzten Länderspiel oder vorletzten Länderspiel ist sie dann, sie war gar nicht im Tor gestanden, ist dann einmal nochmal so um den 16er gelaufen, hat versucht, mich aus dem Konzept zu bringen, aber irgendwie finde ich das dann immer ganz, ganz witzig und versuche halt bei mir zu bleiben und bin dann aber auch ganz froh, wenn es dann einfach auch klappt.
Ich muss ja sagen, dass Julie auch in ihrer Karriere jetzt immer weiter nach hinten gerückt ist. Also anfangs war sie ja noch die Flügelstürmerin, die auch so mal einfach auf das Tor gekommen ist innerhalb des Spiels. Also ja, du bewegst dich mal weiter nach hinten irgendwie.
Aber rechts hinten reicht dann auch, also weiter nach hinten muss ich nicht.
Wir haben ja das schon erwähnt, auch deine beiden Verletzungen eben. Die letzte ist ja auch gar nicht so lange her, dein letzter Kreuzbandriss, wo du dich natürlich auch zurückkämpfen musstest. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagen würdest, das hast du aus dieser Zeit gelernt, auch wenn es so hart war? Ich meine, du hast ganz am Anfang schon angedeutet, ich glaube, es ist ja auch echt so eine einsame Zeit, ne? Also man ist irgendwie ohne die Mannschaftskameraden, muss man sich da so durchkämpfen und man muss ja wahrscheinlich auch dann immer so vor Augen haben, wo man wieder hin will, damit man auch weiß, wofür man sich dann jeden Tag so zurückquält. Gibt es da irgendwelche Learnings, die du mitgenommen hast?
Ja, also ich glaube, dass ich, was das Gute war, wenn man das so sagen kann, bei der zweiten Verletzung war es positiv, dass ich genau wusste, was auf mich zukommt, in dem Sinn, dass ich eben die gleiche Reha hatte, also den gleichen Reha-Trainer, den gleichen Operateur, so das gleiche Umfeld hatte, das mich betreut, und da kann man eben auch schon viel für sich mitnehmen, wenn man weiß genau, was auf sich zukommt. Und ich glaube, dass man da auch einen Riesenschritt macht, einfach natürlich physisch, also das körperlich, dass man einfach viel mehr Zeit hat, in sich selbst zu investieren, aber auch als Persönlichkeit. Also ich glaube schon, dass ich auch gestärkt aus der Verletzungszeit rausgekommen bin. Ich glaube, das merkt oder das kennt man auch nur, wenn man eben das schon mal durchgemacht hat, dass es wirklich super zäh sein kann und dass du immer dein eigener Antrieb bist, dass es niemanden gibt, der dich eben am Tag dann pusht, sondern du musst einfach selbst für dich arbeiten, um wieder dahin zu kommen. Und hier ist es ja so, der Kraftraum ist direkt neben dem Platz. Also ich bin dann immer auf die Fläche gegangen, habe die Mannschaft gesehen, wie sie sich aktiviert und dann raus ist. Und das ist auch ein kleiner Antrieb. Es tut natürlich weh, wenn man dann drin bleibt und eben seine Kraftübungen machen muss. Aber irgendwo weiß man halt direkt, wo man hin auch zurück möchte. Und es ist super viel innerer Antrieb, Eigenmotivation. Und ich glaube, wenn man dann einfach auch sich Zwischenziele steckt, das tat mir immer sehr, sehr gut, dass man das Gefühl hat, man schaut nicht so arg in die Ferne und denkt nur ans Comeback, sondern diese kleinen Ziele, sei es nur, dass man wieder joggen darf, dass man wieder die Fußballschuhe anhat. Das klingt so banal, aber das bedeutet einem so einen Reha-Prozess super viel. Und damit bin ich auch immer ganz gut gefahren.
Powered by Difference. Das ist nicht nur Sonepars Markenclaim, sondern gelebtes Versprechen. Sonepar ist der Experte im Elektrogroßhandel und Lösungsanbieter für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Deutschlandweit vor Ort. Sonepar bietet hochwertige Markenprodukte, dazu individuelle Beratung und Services. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk ermöglicht Sonepar zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft, unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation. Und jetzt weiterhin viel Spaß und elektrisierende Gespräche mit Anna und Turid.
Wir hatten auch häufig die Frage eingeschickt bekommen, ob der erste Reha-Prozess oder der zweite Reha-Prozess schwieriger war. Und ich habe es mir auch dann mal vorgestellt und dachte, ja, beim zweiten Mal, einerseits ist es gut, weil du weißt, was auf dich zukommt und du weißt, welche Steps du gehst, aber andererseits ist es auch das Negative, dass du weißt, was auf dich zukommt. Also, wie hast du es empfunden?
Also, ich habe tatsächlich den zweiten, sage ich mal, besser gehandelt, aber glaube ich auch, weil die Verletzung an sich nicht so kompliziert war wie die erste. Also das zweite Mal war es in Anführungszeichen nur ein Kreuzbandriss, beim ersten Mal war es eben mit Außenband und ein bisschen komplizierter auch. Und wie du sagst, es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man weiß, was auf sich zukommt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch super schwierig, weil du genau die Übungen kennst. Wie gesagt, ich hatte den gleichen Reha-Trainer, der das wirklich super macht, aber manchmal hätte ich ihm wirklich Sachen an den Kopf werfen können, weil ja, es ist halt natürlich in so einem Reha-Prozess gibt es einfach Tage, die echt schwierig sind, wo man eben diese Motivation auch nicht hat. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, das auch zu akzeptieren, dass das eben dann nicht das große Ganze wackelt, sondern dass es eben immer Phasen gibt, die vielleicht mal nicht so laufen. Aber wichtig ist einfach, dass man sich Stück für Stück in die richtige Richtung bewegt.
Vielleicht dazu noch, du hast aber ja auch in deinem engsten Umfeld wirklich auch jetzt schon mitbekommen müssen, dass so Verletzungen natürlich auch eine Karriere beenden können. Ich glaube, dein Freund hat aufgrund von Verletzungen seine Profikarriere beenden müssen und auch eine deiner engen Freundinnen, Kim Fellauer, hat jetzt auch bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere nicht mehr fortführen kann. Ist das dann ja auf der einen Seite vielleicht auch Dankbarkeit, dass es bei dir noch so gut jetzt wieder geht? Oder hast du auch ein bisschen Angst, weil man sieht, wie schnell es einfach vorbei sein kann?
Ja, also Angst tatsächlich nicht. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ich bin super dankbar, dass alles so gut verlaufen ist. Also, dass die Operationen auf beiden Seiten einfach sehr, sehr gut verlaufen sind. Der Reha-Prozess eigentlich relativ unkompliziert war. Und dass ich wirklich jetzt keine Probleme mehr habe, weil da gibt's, wie gesagt, ganz andere Beispiele, die dann auch im Nachgang super viel Knieprobleme haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass das eben bei mir nicht so ist und dass ich nicht in die Richtung denken muss, dass es vielleicht zu Ende sein könnte. Ich wurde auch ganz oft gefragt, ob ich eben nach dem zweiten Kreuzbandriss mal Gedanken daran verschwendet habe, ob ich nicht aufhören möchte. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe nicht einmal dran gedacht, worüber ich auch sehr froh bin, dass diese Gedanken eben nicht in meinem Kopf waren. Aber bin einfach sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder gesund auf dem Platz stehe. Aber ich habe natürlich, wie du sagst, mit den beiden Beispielen, auch mit meinem Freund und meiner besten Freundin, das auch so hautnah miterlebt, wie es eben ist, wenn es nicht so läuft, wenn man eben nicht mehr zurück auf den Platz kann und wenn der Körper einfach so klare Signale sendet, dass es nicht mehr weitergeht. Und gerade wenn es eben so im nahen Umfeld ist, ist es natürlich super, super emotional. Da leidet man total mit und versucht natürlich das Beste irgendwie bestmöglich zu unterstützen. Wobei man auch weiß, in der Situation kann man nur unterstützen. Am Ende muss die Person leider alleine dadurch.
Dann weißt du wahrscheinlich auch, du bist dann auf der einen Seite, einmal brauchst du quasi Unterstützung und auf der anderen Seite gibst du natürlich auch Unterstützung. Aber du weißt dann wahrscheinlich ganz genau, wie du gerade gesagt hast, Worte so richtig können sie dann wahrscheinlich gar nicht helfen, weil es gibt wahrscheinlich diese aufmunternden Sätze, aber die helfen dann auch nicht so richtig, ne? Weil am Ende musst du es dann wieder alleine schaffen. Also es ist schon eine Plackerei, sondersgleichen sozusagen. Und du hast mir, ich weiß nicht, möchtest du die Anekdote von vorhin noch erzählen, die du mir im Auto erzählt hast? Komm, hau raus.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe, Julie und ich haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das war, als du deinen ersten Kreuzbandriss dir geholt hast. Das war doch, als wir bei der Nationalmannschaft waren. Und das war noch zur Corona-Zeit, das habe ich eben Anna erzählt. Wir saßen ja so an Tischen in festen Gruppen. Wir durften die Gruppen mit den Essenstischen nicht wechseln. Und das war ein Lehrgang, der nicht unter so einem guten Stern stand.
Ich weiß, was du erzählst. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Weil irgendwie sind uns von diesem Tisch, von dieser festen Sitzordnung so nach und nach die Leute weggebröckelt, möchte ich fast sagen. Also irgendwie jetzt, ich glaube, es hatte jemand mit muskulären Problemen, musste abreisen. Dann habe ich mir in diesem Lehrgang das Schlüsselbein gebrochen im Training.
Vor allem, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben uns auf der gleichen Stelle des Platzes verletzt.
Ja,
das
ja,
war wirklich vielleicht 5 Meter entfernt. Das war
ja,
einfach
das stimmt.
Der Unglücksort.
Das war wirklich unglücklich. Und dann bin ich nämlich im Krankenhaus gewesen, frisch operiert, habe das Länderspiel dann geguckt, sehe, wie Julie sich verletzt. Und dann haben wir noch im Nachhinein, als wir wieder irgendwie drüber lachen konnten, es ging uns ja schon echt nicht gut in der Zeit, aber haben wir auch gesagt, wirklich dieser Tisch mit dieser festen Sitzordnung, er wurde immer leerer im Laufe des Lehrgangs, weil irgendwie jeder weggebrochen ist, verletzungsbedingt. Also schön, dass wir heute ein bisschen drüber lachen können.
Und beide gesund hier sitzen.
Ja. Ganz genau, waren wir da im Fluch belegt.
Ja, wirklich. Ja.
Was man ja auch in schwierigen Zeiten oft braucht, ist die Unterstützung von Familie natürlich. Du bist aufgewachsen als jüngste von 4 Geschwistern insgesamt. Also du hast noch eine Schwester und 2 Brüder. Und von deinen Eltern weiß man ja, das war ja auch immer Thema bei größeren Turnieren in Frankreich, vor allem glaube ich auch, dass sie gerne immer mit dem Wohnmobil rumfahren und sich möglichst alle Spiele von dir anschauen. Wie würdest du denn sagen, bist du aufgewachsen? Also es klingt ja auch so ein bisschen alles sehr nach viel Bodenständigkeit zum Beispiel. Was haben dir deine Eltern mitgegeben fürs Leben?
Ja, ich glaube, Bodenständigkeit ist das, was es am besten trifft. Wir sind sehr ländlich aufgewachsen und wie gesagt, ich hatte 3 ältere Geschwister, war immer das Küken. Mir hat es an nichts gefehlt. Ich wurde eher ein bisschen verwöhnt. Ich höre oft von meinen Brüdern, dass ich ja eh immer das kleine Küken war, das alles bekommen hat, wenn ich mit den Augen geblinzelt habe. Vor allem bei meinem Papa. Der konnte nicht widerstehen. Aber wie gesagt, wirklich, ich hatte eine perfekte Kindheit. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das Einzige war, dass meine Mama mich ja nicht zum Fußballtraining gelassen hat am Anfang. Da war ich ein bisschen sauer auf sie, aber sonst war wirklich, man könnte sich's nicht schöner ausmalen. Und da bin ich auch super, super dankbar, dass egal ob jetzt meine Eltern, die haben natürlich den allergrößten Anteil an der Unterstützung, aber auch meine Brüder, meine Schwester, da immer alles auch für mich gegeben haben. Meine Geschwister vor allem viel zurückstecken mussten auch, weil meine Eltern doch dann auch mit mir viel gereist sind, mich zu allen Trainingseinheiten gefahren, zu den Spielen, waren da immer dabei und es war denen auch wichtig. Und das war, glaube ich, für meine Geschwister auch nicht immer ganz so leicht, wie sie es dann jetzt auch darstellen. Aber da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für.
Und wie ist euer Verhältnis heute so? Ich meine, man hat auch immer mal gehört, dass du mit deinen Brüdern ja viel Fußball gespielt hast. Deine Schwester, die hatte dann nicht so viel mit Fußball am Hut. Oder hat die sich auch für Fußball interessiert?
Also selber hat sie nie gespielt. Sie schaut jedes Spiel von mir, sie unterstützt mich total, aber sie kommt aus dem Handball, also sie hat mit Ball am Fuß gar nichts zu tun.
Aber Sport, alles sportlich.
Ja,
ne?
Wir sind schon eine sehr sportliche Familie und meine Brüder eben, mit denen war ich immer auf dem Platz, früher im Garten, dann auf dem Bolzplatz und die fanden es tatsächlich am Anfang nicht so cool, dass ich immer mit musste, weil ich ja eben die kleine Schwester war und es total genervt hat, dass ich dabei war und dann haben sie mich immer ins Tor gestellt und ich erinnere mich noch einmal, da hat mein Bruder so draufgehauen, dass ich mit blutiger Nase nach Hause gerannt bin. Und meine Mama hat nur gesagt, ja, du wolltest ja mit. Und am nächsten Tag bin ich aber wieder mit. Also es war halt so eine Hassliebe. Aber meine Brüder haben, glaube ich, auch relativ schnell erkannt, dass da doch ein gewisses Talent dann auch da war. Uns von da an auch echt gut unterstützt. Und sind natürlich auch super stolz auf den Werdegang jetzt.
Und tauscht ihr euch auch jetzt regelmäßig noch aus?
Ja.
Kritisieren sie dich auch manchmal nach dem Spiel?
Ja, tatsächlich. Also mein Bruder Leon, das ist der, der am nächsten zu mir ist vom Alter, der schreibt mir eigentlich nach jedem Spiel so eine kleine Analyse, was mir aber auch wichtig ist, weil er schon auch Ahnung hat. Also er guckt super viel Fußball einfach, Männerfußball, Frauenfußball und ja, seine Meinung ist mir schon sehr wichtig. Und die beiden spielen immer noch im Dorfverein bei uns zu Hause und das ist natürlich mega, mega cool, wenn ich dann nach Hause komme und die Spiele gucke und da geht's dann eher so um die dritte Halbzeit bei denen. Also das steht eher so im Vordergrund, dass eben dann nach dem Spiel getrunken wird, aber ja, ist einfach immer wieder schön, auch nach Hause zu kommen.
Wie detailliert sind da so seine Nachrichten? Also sagt er dann noch, ja, in der 60. Minute, also da hättest du aber nochmal, oder ist das eher so?
Eher kurz und prägnant, würde ich sagen.
Okay, kurz und prägnant. Wie ist das denn? Also du hast ja gesagt, das kleine Küken, ich weiß nicht, würdest du auch sagen, du warst vielleicht auch so ein bisschen die Prinzessin jetzt mal übertrieben? Ja, okay.
Muss ich schon sagen, ja.
Wie war das trotzdem, wenn du auch sagst, du warst mit deinen Brüdern eben auch auf dem Platz und so, wie sehr musstest du dich vielleicht auch gegen deine Brüder durchsetzen, denn man weiß ja, Kinder haben natürlich auch noch eine andere Wahrnehmung, ne? Da gibt es ja schon auch mal so einen Konkurrenzkampf unter Geschwistern.
Total. Also es war auch am Anfang gar nicht so leicht, weil sie schon dann auch ein bisschen eifersüchtig waren, weil meine Eltern eben auch dann so viel für mich investiert haben und die Wege dann auch immer weiter wurden. Und meine Brüder hatten ja an den Wochenenden auch Spiele. Da haben eben meine Eltern versucht, sich aufzuteilen, aber es war natürlich nicht immer möglich. Und da war es dann schon so, ja, für die kleine Schwester wird das alles gemacht. Aber es hat dann auch ganz schnell seinen Lauf genommen, dass es eben so war, dass klar war, ich muss auch viel verzichten. Also es war ja nicht nur immer alles schön, du musstest natürlich auch, wenn die Brüder dann am Wochenende irgendwo hingegangen sind, ich konnte halt nicht, also ich bin dann halt nicht mit Freunden irgendwie zum Fasching oder sonst was, sondern hatte halt eben meine Spiele und bei mir war auch ganz früh klar, dass ich eben, wenn ich es professionell machen möchte, dann auch von zu Hause weg muss, weil es bei uns eben keinen Frauenverein gab, in dem Sinn, der höherklassig spielt. Und für mich war das aber immer ein Riesentraum und ich war da auch bereit, zurückzustecken. Und bei meinen Brüdern ging es dann eben in die Richtung, nee, ihnen ist es eben wichtig, viel mit Freunden zu machen, diesen Zusammenhalt. Und deswegen war das dann auch irgendwann okay. Aber am Anfang war schon so ein bisschen Eifersucht natürlich dabei, wenn die kleine Schwester dann auf einmal doch ganz gut ist.
Aber irgendwann wussten sie dann, die dritte Halbzeit ist auch viel wert.
Eben.
Ja. Du bist ja dann relativ früh auch von zu Hause weg, wie du gerade beschrieben hast, ins Internat nach Freiburg bist du ja gegangen, mit 15 oder 16?
Ich wurde gerade 16.
Hast du denn noch viel trotzdem auch alte Freundschaften in deiner Heimat? Ich meine, wenn man so früh seine Heimat verlässt, hat man da noch viele Verbindungen hin oder sind deine Freundschaften dann eher so im Fußball gewachsen?
Also es sind tatsächlich nicht viele, aber ich habe so eine Handvoll echt guter Freunde zu Hause noch und das schätze ich auch total, weil die wirklich gar nichts mit Fußball zu tun haben. Es sind ein paar Freundinnen, eine ist noch aus dem Kindergarten tatsächlich, der Rest ist aus der Schule und die haben eben mit Fußball gar nichts am Hut. Die schauen meine Spiele, aber die kennen sich eben nicht aus und das ist super, super angenehm, wenn man eben hier in München ist und es sich alles um Fußball dreht und dann kommt man nach Hause und hat man einfach komplett gar nichts mit Fußball zu tun, hat Gespräche, die mal weg vom Fußball gehen und merkt einfach, dass Fußball nicht alles ist und das genieße ich total, so diesen Kontrast zu haben zwischen diesem Trubel in München, alles Fußball, Fußball, Fußball und dann eben zu Hause auch einfach dieses Bodenständige zu haben und man unterhält sich einfach noch wie damals in der Schule.
Aber du bist ja jetzt wahrscheinlich auch eine Prominente deines Dorfes sozusagen als bekannte Persönlichkeit des Fußballs. Du bist ja im Prinzip durch dein Tor bei der WM 2019 echt so richtig in die Höhe geschossen sozusagen. Da gab es natürlich dann auch viel Berichterstattung über dich. Du warst auch mal bei Wetten, dass zum Beispiel und du hast natürlich auch super viele Follower in den sozialen Netzwerken. Das haben wir ja gesehen. So viele Leute haben Fragen für dich eingeschickt. Würdest du sagen, oder wie ist das für dich so ein Leben in der Öffentlichkeit ja auch? Ist das manchmal Fluch und Segen oder wie empfindest du das? Ich weiß nicht, wenn du hier in München unterwegs bist, erkenne ich ja sicherlich auch viele Leute.
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Es hat eben mit der WM damals angefangen. Dann hatten wir eben ja auch die EM, die wirklich sehr, sehr viel ausgelöst hat, auch in Deutschland, wo der Frauenfußball jetzt einfach auch sichtbarer ist, wo viel mehr Leute auch diese Aufmerksamkeit uns schenken, was natürlich super schön ist. Also es ist ein absoluter Segen, dass man auch so in der Öffentlichkeit steht, ist natürlich auch ein bisschen Fluch zugleich, wenn man das Gefühl hat, man möchte sich als Person auch nicht verändern. Also mir ist dieses Bodenständige, was ich eben von zu Hause habe, diese Werte, die mir mitgegeben wurden, sind mir immer noch super wichtig und da wird der Spagat natürlich größer, sage ich mal, wenn man eben mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber ich versuche dann einfach wirklich bei mir zu bleiben, authentisch zu bleiben. Gerade sowas wie soziale Medien auch nur so zu nutzen, wie ich es möchte. Also ich möchte mich da nicht in irgendwas reinzwingen lassen, sondern einfach, ja, wenn ich was posten möchte, poste ich super gerne. Ich mache das sehr gerne als Nebensache. Gerade auch um vielen kleinen Mädels, die mir auch folgen, dann einfach was mitzugeben. Und ein Stück weit auch Vorbild zu sein, aber trotzdem versuche ich natürlich, die Person zu bleiben, die ich schon immer war und der Fokus sollte trotzdem beim Fußball liegen.
Man sieht das ja auch auf deinem Instagram-Kanal, wenn du was postest oder auch Storys hochlädst, geht es sehr viel um Fußball. Du willst also ja wahrscheinlich schon eher als die Sportlerin wahrgenommen werden, weil man muss ja auch so ehrlich sein, wahrscheinlich, wenn du jetzt dieses Instagram Game spielen würdest, könntest du ja wahrscheinlich auch da mit dir noch ein Standbein aufbauen oder ist sowas vielleicht auch reizvoll oder wie möchtest du diese Kanäle auch einfach bespielen?
Ja, ich glaube, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich möchte sie gar nicht bespielen. Ich glaube, es ist natürlich so, dass dieses ganze Business immer mehr wächst und auch im Frauenfußball eben an Bedeutung auch gewinnt und dass man dann neben dem Platz auch auf Social Media aktiv ist. Das kann man ja natürlich auch super für sich nutzen. Wie gesagt, ich möchte einfach, dass halt eine Balance da ist, dass halt der Fußball wirklich im Fokus sein soll, weil ich nicht möchte, dass ich nicht mehr als Sportlerin wahrgenommen werde, sondern in erster Linie ist es mir schon wichtig, dass die Leute mich als Sportlerin ansehen, auch respektieren. Und alles, was ich dann nebenbei noch privat poste, mache ich natürlich auch super gerne, weil ich auch einfach eine junge Frau bin, die gerne auch mal privat unterwegs ist, Bilder macht. Und natürlich auch ihren Account auch teilweise für werbliche Zwecke nutzt. Wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sage, das ist nicht so. Aber ich glaube, es muss einfach immer eine gute Mischung da sein. Und ich glaube, das läuft momentan ganz gut, so von der Balance, wie ich es gerade handhabe. Aber mir ist es einfach wichtig, dass eben ja, die Mischung nie irgendwie ins Ungleichgewicht gerät.
Die Berichterstattung über weibliche Sportlerinnen ist ja auch oft so ein bisschen ein Fluch manchmal, weil es dann gar nicht so sehr um die Leistung geht, sondern ganz oft wird die Frau ja über ihr Aussehen definiert. Da hat der liebe Gott dir ja viel mitgegeben sozusagen. Wie empfindest du das manchmal, wenn dann eher über dein Aussehen oder wenn da steht die schöne Julia oder so, also wenn du eher auf dein Äußeres reduziert wirst als auf deine Leistung?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, manchmal nervt es ein bisschen, weil wie gesagt, mir schon wichtig ist, dass das Sportliche halt im Vordergrund steht und viele Fans dann halt auch einen darauf reduzieren. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Poppy schuld mit ihrer Aussage damals.
Stimmt. Ja, das hat es ein bisschen ins Rollen gebracht.
Ja, sie hat ja damals vor der WM irgendwie gesagt, was hat sie denn gesagt?
Sie musste, glaube ich, so jeder Spielerin irgendwie so ein Attribut mitgeben. Ja. Und dann war es irgendwie die Schönste ist und dann hat sie, glaube ich, gesagt, Julia, ja, genau. Ist die Schönste.
Genau, da kam das so ein bisschen auf. Aber natürlich, ist natürlich auch ein schönes Kompliment, was man gerne annimmt, aber es sollte natürlich nicht überwiegen.
Ja, es hilft natürlich auch irgendwie ein bisschen in die Öffentlichkeit zu kommen, das ist ja auch klar, das gehört ja auch dazu. Aber ich finde, manchmal sollte echt, also bei Frauen geht es immer ganz schnell ums Äußere, dass man irgendwie so darauf reduziert wird und irgendwo unten im Artikel im Nebensatz wird dann erwähnt, was man denn eigentlich sportlich geleistet hat. Ne? Und das ist natürlich schade, weil die Frauen arbeiten ja genauso hart für ihren sportlichen Erfolg. Aber auf der anderen Seite ist es dann ja auch gut, so wie du es machst, dass du eben das, was du selber in der Hand hast, also das, was du postest, dass das eben dann auch sehr sportlich sozusagen ist und nicht irgendwie hier noch die neuesten Outfits von der Pariser Fashion Week vorgetragen und vorgezeigt werden. Das hilft natürlich, wenn man dann selber auch eben ein bestimmtes Bild von sich vermitteln will. Wo wir gerade über Mode sprechen, also ganz oft sitzen wir unseren Gästen hier gegenüber und die haben den schönen klassischen Jogginganzug an. Ne? Julia hat heute sogar was
für euch.
Hat sich heute echt mal richtig schick gemacht für uns. Ist das was, was dich auch interessiert? Irgendwie so ein bisschen Beauty, Mode, solche Geschichten?
Total, ja. Also ich glaube, man geht ja ganz oft jetzt hier gerade zum Trainingszentrum und einfach immer in den Joggingklamotten und da ist es einfach auch super schön, mal sich nur mal eine Jeans anzuziehen. Ich glaube, Tui, du kennst das.
Ja, wenn man, ich muss mir nach meiner Karriere erstmal ein paar normale Hosen kaufen.
Aber wenn man dann in der Kabine steht und irgendwie danach noch einen Kaffee trinken geht und sich einfach nur eine Jeans anzieht und alle sagen, oh, wo geht's denn noch hin? Und
man wird so in der Kabine ausgelacht, wenn man sich einfach mal normal anzieht. Ja.
Und ja, ich genieße das auch einfach manchmal, ein normales Outfit zu tragen, mich auch mal schick zu machen, weil ich es einfach auch, es interessiert mich einfach. Also Mode ist auch sowas, was mich einfach interessiert. Aber wie gesagt, man verbringt ja ganz viel Zeit hier auch am Campus und da ist eine Kleiderordnung vorgegeben, von daher so viel Spielraum gibt es dann doch nicht.
Aber das ist witzig, weil bei uns, also die dann irgendwie im Fernsehen auch arbeiten und dann natürlich dann auch immer geschminkt werden und da geht es natürlich auch darum, dass man da ordentlich gekleidet ist und so. Und ich weiß das auch von anderen Kolleginnen, bei uns ist das nämlich genau umgekehrt und bei mir auch, also die Leggings ist dann immer ganz vorne dabei, kaum ist irgendwie das Scheinwerferlicht aus, weg damit und rein in die bequemen Klamotten. Und bei mir ist es dann so, wenn wir dann heute hierher fahren, da muss ich mich dann eher zusammenreißen, dass ich noch eine Jeans anziehe. Und hier nicht in der Jogginghose aufschlage, wobei man
so kommt es auf an, in welcher Welt man sich bewegt.
Wobei man das ja mittlerweile auch machen könnte. Ne? Also,
das kann man. Das
ja auch.
Aber auch apropos Schick und Mode. Ihr habt ja jetzt auch ein neues Trikot, was gerade vorgestellt wurde. Ist mir nämlich gerade eingefallen, wo wir über Mode gesprochen haben, dass ihr natürlich jetzt ein wunderschönes Trikot habt, das Zusammenarbeit mit Lena Gerke für euch designt wurde. Wer es noch nicht gesehen hat, es ist so schwarz. Naja, Linda Dahlmann hat es gestern als Peach-Lachsfarben bezeichnet.
Ja, so Lachsfarben, würde ich sagen.
Ja, wie man es benennen kann. Wie gefällt dir das Trikot?
Ich finde es sehr schön. Ich mag tatsächlich dunkle Trikots nicht so gerne. Dafür finde ich es aber sehr, sehr schön mit den lachsfarbenen Akzenten. Aber ich finde es einfach super cool, dass wir halt symbolisch ein eigenes Trikot haben. Und wir hatten es auch heute an. Wir haben eben ein Fitting gehabt, dass wir auch die richtigen Größen haben. Und es sind eben auch die Frauen, also die Hosen jetzt im Frauenschnitt. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Und irgendwie ist es dann doch besonders, weil es unser eigenes ist, das nur wir tragen. Wir freuen uns alle drauf, wenn wir es dann auf dem Platz anhaben.
Also ich habe das ja auch erstaunt zur Erkenntnis genommen, weil ich habe ja ganz naiv immer gedacht, dass die Frauen ihre eigenen Kleidungen haben und nicht irgendwie noch das von den Männern sozusagen mit auftragen. Ist das jetzt für immer so? Ist das jetzt eine Revolution bei euch oder ist das jetzt eine Aktion nur oder wie?
Nee, also ich glaube, also Trikots haben wir ja so oder so schon im Frauenschnitt. Ich erinnere mich aber auch noch damals an Zeiten, auch in Freiburg, als man wirklich halt im Männerschnitt rumgelaufen ist und es sah halt dann auch aus wie ein Sack.
Ja.
die Hosen dann dreimal oben.
Genau, das ist so ein Riesenbund. Ja. Aber wir haben an sich schon, glaube ich, Frauenhosen, aber trotzdem sind die jetzt nochmal angepasst, auch ein bisschen kürzer.
Okay.
Ist dann einfach auch schöner aussieht, finde ich. Also ich trage super gerne. Gibt natürlich auch immer, ist Geschmackssache, würde ich sagen, aber ich freue mich total drauf, weil der Schnitt schon, glaube ich, ganz gut aussieht.
Findest du es auch ein wichtiges Signal, dass ihr als Frauenmannschaft auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal habt und ein eigenes Trikot habt und eben dann nicht irgendwie im Schatten der Männer steht mit dem gleichen Trikot?
Ja, voll. Also ich glaube auch, dass wir es uns ein Stück weit verdient haben, dass wir da auch jetzt stehen und eben unser eigenes Trikot auch mitdesignen durften, gemeinsam mit Lena Gerke, und dass wir eben das jetzt alleine tragen dürfen sozusagen, ist schon ein besonderes Gefühl. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben es uns auch mit unseren Leistungen in den vergangenen Monaten auch verdient und wollen natürlich auch mit dem Trikot dann erfolgreich sein.
Ja, das kann man sich ja jetzt auch mal ein bisschen emanzipieren, ne? Ist ja auch richtig so. Als wir vorhin jetzt hier zum Büro gekommen sind, wo wir gerade sitzen, da hängen draußen natürlich auch viele Bilder, wo die Erfolge der Frauenmannschaft abgebildet sind. Hier uns gegenüber auch deutscher Meister 2016. Da drüben sehe ich auch Philipp Lahm noch, der so eine ganze Kollektion von Trophäen präsentiert. Also klar, bei den Herren wissen wir, der FC Bayern ist natürlich eine absolute Top-Adresse in Europa. Aber man hat das Gefühl, dass eure Frauenmannschaft jetzt mit dem Trikot, seht ihr super aus auf dem Platz. Ihr habt natürlich wirklich mega tolle Spielerinnen auch im Kader. Auch seid ihr eine interessante Adresse für Spielerinnen aus dem Ausland oder eben für Spielerinnen. Lene Oberdorf haben wir auch schon erwähnt. Von der Konkurrenz würdest du sagen, dass der FC Bayern im Frauenfußball momentan so eine richtig heiße Adresse sozusagen ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich auch alles so entwickelt über die Jahre. Und es ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass sowohl jetzt Spielerinnen wie eine Lena Oberdorf, die sicher auch ganz, ganz viele andere Angebote hatte, sich eben für den FC Bayern entscheidet und auch für die Vision, die wir eben für die nächsten Jahre auch haben und daran auch glaubt, aber auch eben Spielerinnen wie jetzt Pernille Harder oder Magda Eriksen, die sich im Sommer dann auch entschieden hatten, nach München zu kommen. Das spricht natürlich schon für den Verein und für das, was wir die letzten Jahre auch geleistet haben, dass wir da einfach eine super Entwicklung genommen haben und auf einem richtig guten Weg sind. Ich muss schon sagen, also das, die Qualität, die wir jetzt momentan im Kader haben und dann auch mit den Verstärkungen nochmal im Sommer, ich glaube, da können wir ganz Großes erreichen, und da glaube ich auch ganz fest dran, dass wir da auch nicht nur national, sondern dann auch international wirklich mitspielen können und da auch uns Richtung Titel bewegen möchten, ist natürlich eine Vision, aber wie gesagt, ich sehe es tagtäglich im Training, wie gearbeitet wird und was für eine Qualität wir auf dem Platz haben und auf den Platz bringen, und deswegen glaube ich da ganz fest dran, dass ganz Großes möglich ist.
Neben eurer fußballerischen Qualität zeichnet euch und euer Team ja auch immer aus, dass ihr einen extrem guten Teamzusammenhalt habt, dass es sehr stimmig immer ist, auch neben dem Platz. Und ich habe mir sagen lassen, dass du zusammen mit Clara Bühl auch eigentlich so im Organisationskomitee der Mannschaft seid für Team-Events und Teamveranstaltungen. Ich glaube, ihr habt schon mal so einen Welpen-Yoga gemacht, kürzlich Keramik bemalt und so weiter. Erstmal, wie kommt es dazu? Habt ihr euch die Rolle selbst gegeben oder seid ihr dazu ernannt worden? Und wie wichtig ist euch das auch neben dem Platz, so als Mannschaft viel zusammenzumachen?
Also wir haben einfach ganz viele Dienste, die wir intern in der Mannschaft eben verteilt haben. Die einen machen zum Beispiel die Bälle, die anderen machen die Flaschen, dann gibt es einen DJ-Job und halt, wie gesagt, verschiedene Dienste. Und dann gibt es eben noch ein Orga-Team. Und Clara und ich sind beide Personen, die wirklich super gerne Dinge organisieren, uns da auch für interessieren, dann Events zu organisieren. Und da spielt ja jetzt nicht nur diese Team-Events rein, sondern eben auch die Weihnachtsfeier und die Abschlussfeier immer. Und da haben wir gesagt, komm, wir tun uns zusammen. Ich glaube, das harmoniert ganz gut, weil wir doch relativ ähnliche Ideen haben und da auch kreativ sind. Und ich glaube, bis jetzt kommt es auch ganz gut an, was wir dieses Jahr so auf die Beine stellen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, dass es auch so schön angenommen wird. Also egal, was wir vorschlagen, in die Gruppe schreiben, wie zum Beispiel jetzt sowas wie Welpen-Yoga. Ich glaube, es war die komplette Mannschaft da. Wir haben halt kaum Absagen, weil alle einfach richtig Lust haben, was mit dem Team zu unternehmen. Man muss auch sagen, es sind natürlich viele Spielerinnen aus dem Ausland hier, die nur für den Fußball in München sind, die natürlich auch außerhalb der Mannschaft wahrscheinlich nicht viele Personen kennen. Und wir verbringen einfach super gerne Zeit miteinander, auch abseits des Platzes, und ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel, dass es dann auch auf dem Platz funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon besonders hier in München.
Wir können an dieser Stelle ja noch erwähnen, ihr habt auf jeden Fall die Saison ja noch Großes vor. Ihr steht auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle und im Pokal seid ihr ja auch noch aussichtsreich dabei. Vielleicht kommt es ja dann im Finale zum großen Duell.
Ja, ich glaube, Julie hat ja auch noch mit Wolfsburg eine Rechnung offen im DFB-Pokalfinale. Sie stand ja mit dem SC Freiburg im Finale und hat da unglücklich verloren. Also wie groß ist der Wunsch, dass dem VfL Wolfsburg dann dieses Jahr in einem möglichen Finale, ich meine, die Halbfinals sind noch zu spielen, aber dann nochmal zu zeigen?
Ja, riesengroß. Also seit ich Bundesliga spiele, also seit ich 16 bin, bin ich jedes Jahr entweder im Viertel-Halbfinale oder dann eben einmal im Finale, aber sonst immer an Wolfsburg gescheitert. Und von daher ist das ein riesen Traum, eben im Finale zu stehen, ist dann auch egal, gegen wen, aber wir möchten unbedingt nach Köln. Klar, Wolfsburg hat jetzt natürlich eine Serie von 10 Siegen, glaube ich, inzwischen, aber ich glaube, die 10 Siege, die Serie sollte dann auch mal abreißen. Und da sind wir auf jeden Fall bereit, alles zu geben. Freuen uns riesig, dass wir eben in beiden Wettbewerben wirklich noch so gut dabei sind. Und ja, haben wie gesagt ganz große Ziele noch für die Saison.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Und vielleicht zum Abschluss, wir haben ja deinen Freund schon öfters erwähnt, Konstantin Frommann heißt der, das müssen wir vielleicht auch mal erwähnen, für die, die es gar nicht wissen, können wir ihm ja hier auch mal einen Namen geben. Er war auch mal Torhüter und hat jetzt seine Karriere vor kurzem beendet und wenn ich das dem Internet richtig entnommen habe, kümmert er sich jetzt so ein bisschen um die Karriere nach der Karriere, den Plan B für Sportlerinnen und Sportler. Wenn wir mal so ein bisschen vorausblicken, was würde er dir vielleicht für nach deiner Karriere empfehlen?
Ja, also ich bin sowieso schon immer dabei, eben ein zweites Standbein aufzubauen. Mir war es auch wichtig, nach der Schule eben direkt anfangen zu studieren. Ich studiere immer noch Sportmanagement als Fernstudium. Bin jetzt demnächst fertig. Das ist auch so ein Bereich, den ich mir auf jeden Fall gut vorstellen könnte. Vielleicht auch Richtung Eventmanagement, weil das eben ja auch ein Thema ist, was mir sehr taugt. Und ja, er gibt, glaube ich, allen Sportlern, mit denen er jetzt arbeitet, einfach mit, dass sie schon während der Karriere beginnen sollten, sich mit dem Thema zu befassen, weil er es eben hautnah erlebt hat, wie es ist, wenn man das nicht macht. Also er hat selber gesagt, er bereut es total, dass er eben alles auf eine Karte gesetzt hatte damals mit dem Fußball. Bei ihm lief es auch super bis zur Verletzung, aber dann kann es eben schnell gehen und dann stehst du ohne irgendwas da. Und deswegen legt er das allen Sportlern sehr, sehr nahe, dass man sich eben während der Karriere schon mit der zweiten Karriere beschäftigen sollte. Und da eben, sei es mit Uni oder Ausbildungen oder irgendwas eben nebenbei machen, um zumindest mal eine Richtung zu wissen, in die man dann auch gehen möchte.
Ein schöner Appell nochmal an deine jungen Fans, die dir auch zahlreich folgen, als kleiner Tipp für ihre Karriere vielleicht, wenn sie die auch als Fußballerin anstreben, oder?
Ja, total. Und ich glaube, das ist aber ja auch gerade bei uns Frauen noch sehr häufig der Fall ist, dass wir auch nebenbei noch was machen. Ich glaube, es ist uns auch bewusst, dass vor allen Dingen natürlich auch nach der Karriere da auch noch ein zweites Leben ansteht, in dem man auch noch was tun muss. Aber ja, wir hoffen jetzt mal natürlich, dass du die Dienste deines Freundes da erstmal nicht in Anspruch nehmen musst und dass du noch eine sehr lange Karriere vor dir hast. Wie gesagt, jetzt kurzfristig natürlich noch viele Ziele mit dem FC Bayern, mit der Nationalmannschaft hast. Und ansonsten, wir haben ja schon gehört, vielleicht geht's auch mal irgendwann woanders hin. Wer weiß das schon? Du hast ja noch ein paar Jahre. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Mir auch.
Vielen Dank, dass du da warst. Und bei uns ist es ja immer so gang und gäbe, dass der Gast das letzte Wort hat. Also wir, Turit und ich, bedanken uns an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Und die letzten Worte dieses Podcastes gehören dir. Und du darfst sie nutzen, wie du willst. Was auch immer du sagen möchtest, sag es jetzt.
Bei mir werden tatsächlich auch Grüße an meine Eltern, die mich schon gefragt haben, ob der Podcast live zu hören ist. Die waren heute schon ready, aber die den dann hoffentlich bis zum Ende hören. Und ja, ich wollte mich einfach für die Unterstützung bedanken über die vielen Jahre und dass ich es, glaube ich, ohne sie auf keinen Fall so weit geschafft hätte. Geht natürlich auch an meine Brüder, an meine Schwester. Und meine Schwester hat inzwischen 3 Kinder, die möchte ich natürlich auch grüßen. Eine war jetzt letzte Woche zum ersten Mal im Fußballtraining. Das hat mich natürlich sehr stolz gemacht. Von daher, ja, ganz liebe Grüße und ich habe euch alle lieb.